Herzlich willkommen zur 10. Episode des Windenergiemacher-Podcasts. Heute zu Gast ist Claudia Kempfert. Claudia Kempfert ist Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Seit 20 Jahren leitet sie am Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energieverkehr und Umwelt. Claudia Kempfert erläutert uns ihren Werdegang in die Energieökonomie und ihre Beweggründe, Klimaökonomin zu werden. Im heutigen Podcast blicken wir auf die Player im Energiemarkt und die Wirkmacht fossiler Konzerne. Wir sprechen über die Modellierung von Klima- und Kostenprognosen unter realistischen Annahmen und die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Konsens und öffentlicher Wahrnehmung. Dabei wollen wir auch einen kritischen Blick auf die Medien werfen, die sich ja immer mal wieder dem Vorwurf der False Balance ausgesetzt sehen. Es geht also neben der Wissenschaft auch um die Kommunikation, um die Kosten des Nichthandelns und die Notwendigkeit, den Sinn von Klimaschutzmaßnahmen besser zu erläutern. Viel Spaß beim Reinhören!
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
Liebe Frau Professor Kempfert, ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Sie ergänzen unsere Runde der letzten Interview-Teilnehmer nahezu perfekt, denn wir hatten jetzt Praktika, das heißt Unternehmen aus der Windenergiebranche. Wir hatten Politiker, Franz Untersteller, Ines Nestle. Und jetzt freue ich mich, dass die Wissenschaft zu Wort kommt. Und ich mache es in der Vergangenheit, habe ich es immer so gemacht, für die wenigen Zuhörer, die Sie vielleicht noch nicht so genau kennen sollten. Natürlich kennt man Sie, aber sagen Sie uns doch nochmal vielleicht, was hat Sie motiviert, Klimaökonomin zu werden? Ich habe recherchiert, Sie sind wissensdurstig, Sie bezeichnen sich selbst als introvertiert und empathisch. Und ich habe auch gehört, Sie sind da auch ein bisschen zufällig in diese Rolle geraten. Nehmen Sie uns noch mal mit.
Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute Teil dieses Podcasts sein darf. Danke für die Einladung. Genau, also ich bin ja Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität und schon seit 20 Jahren leite ich am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energieverkehr und Umwelt. Haben wir ein super Team, wo wir eben verschiedene Themen uns anschauen, was der Ausbau der erneuerbaren Energien auf das Stromsystem, welche Auswirkungen das hat, was es bedeutet, wenn wir mehr Elektromobilität haben, auch auf das Energiesystem und so weiter. Also die ganzen einerseits ökonomischen Wirkungen der Energiewende, Verkehrswende, aber eben auch Klimapolitik und andererseits aber auch Grundlagenforschung, was jetzt die zum Beispiel Auswirkungen von aktuell Klimageld auf bestimmte Personenkreise hat. Also da ist ein breiter Themen, ein breites Themenspektrum drum im Hintergrund, aber auch viele, viele Menschen, die sich da in meinem Umfeld auch mit mir und in meiner Umgebung mit beschäftigen. Also wie ich dazu gekommen bin, also ich habe angefangen vor über 30 Jahren Volkswirtschaftslehre zu studieren und bin sehr schnell in die mathematische Ausbildung gekommen, damals an der Uni Bielefeld, mich da mit Spieltheorie beschäftigt, aber dann schon auch mit Energiemärkten, wie die funktionieren und welche spieltheoretischen Akteure es da gibt, also bei den Ölmärkten insbesondere damals, aber auch insgesamt auf den Strommärkten und bin dann gewechselt an die Universität Oldenburg. Da gab es damals den ersten Studiengang Erneuerbare Energien. Und damals hat John Schellnhuber auch Vorlesungen gehalten, wo ich damals auch schon war. Und es gab Anfang der 90er Jahre ja den ersten Klimabericht des Intergovernmental Panel of Climate Change, also dieser internationalen KlimawissenschaftlerInnen, die sich da zusammengeschlossen haben und den ersten Klimabericht veröffentlicht haben. Und das hat mich fasziniert. Und ich wusste, also das ist ein super Thema, das interessiert mich, habe mich da reingestürzt. Und es gab damals auch in Oldenburg auch einen Schwerpunkt zur Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiewelt. Und da bin ich sehr schnell auch in Forschungsprojekte reingerutscht, schon als Studentin. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und macht das eigentlich bis heute. Also insofern nicht ganz so zufällig. Also es war schon als Thema für mich sehr, sehr schnell sichtbar, dass es super spannend ist und mich auch nicht mehr loslässt. Dass es jetzt so die Lebensaufgabe wird, damit habe ich ja damals noch nicht gerechnet, aber es kam immer ein neues Forschungsprojekt nach dem anderen und in der Tat sehr wissensdurstig hat es mich dann nicht mehr losgelassen.
Jetzt haben Sie in Ihren Ausführungen zwei, drei sehr spannende Stichworte genannt, die mich als Ökonom auch natürlich sofort in den Bann ziehen. Das Stichwort Spieltheorie, aber auch mit Bielefeld, da haben Sie ja einen ganz berühmten Soziologen an der Uni gehabt, Niklas Luhmann, jemand, der mich sehr fasziniert, ein Systemtheoretiker. Und Sie beschäftigen sich ja auch schon sehr lange mit den langfristigen Kosten der Energiewende und des Klimawandels im Allgemeinen. Eine große Frage, die mich umtreibt und die auch im Übrigen die letzten Podcast-Teilnehmer umgetrieben hat, ist die Frage der Modellierbarkeit. Also ich nenne mal zwei Stichworte. Der Matthias Willenbacher sagte mal, Mensch, eigentlich waren erst die Aussagen so pessimistisch, wie viel Energie wir überhaupt über Erneuerbare erzeugen können, und die Wissenschaft und auch die Politik hatte eigentlich gar nicht so den technischen Fortschritt rein modelliert. Wie schwer oder wie einfach ist es eigentlich, so einen Zeithorizont in Klima- und in Kostenmodelle reinzumodellieren? Weil ich kann mir vorstellen, da ist ja unfassbar viel Unsicherheit, die Sie irgendwie modellieren müssen.
Ja, also erstmal muss ich da natürlich zustimmen, es ist schwierig, das zu modellieren, aber wir waren nie diejenigen, die jetzt so pessimistisch waren. Wir haben ja immer sehr optimistische auch Entwicklungspfade für erneuerbare Energien in unseren Modellen angenommen, wurden dafür aber auch immer verspottet und ausgelacht, und das wird niemals so gehen und kann auch nicht so funktionieren. Aber es gab damals schon Studien auch über die Potenziale der Lernkurveneffekte bei erneuerbaren Energien, auch damals in dem Studiengang, wo ich schon als Studentin war, da habe ich schon die ersten Kurven gesehen, die deutlich optimistischer waren, als es stimmt, dann international in den Modellen oftmals wiedergespiegelt wurden, und die globalen Energiesystemmodelle dann immer sehr optimistische Annahmen über Atomenergie und fossile Energien rein modelliert haben. Erneuerbare Energien waren da immer sehr teuer. Also das hängt natürlich immer an den Annahmen, die man in solche Modelle hineinfließen lässt. Und Studien, da gab es schon auch darüber, wie sich das entwickeln kann. Man nähert sich in diesen Unsicherheiten eben über Szenarien an. Man entwickelt unterschiedliche Szenarien und nutzt dann unterschiedliche Parameter, die dann die Unsicherheit abbilden. Und man kann das auch beliebig weit spielen, dass man dann auch mit Monte-Carlo-Simulationen, das haben wir auch bei der Atomenergie gemacht, reingeht und eben unterschiedliche Unsicherheiten damit reinmodelliert oder stochastisch, also durch zufallsbedingte Veränderungen reinmodelliert. Also man kann da beliebig weit spieltheoretisch gehen und auch mathematisch komplex, wie man das möchte. Aber der Dreh- und Angelpunkt, da stimme ich vollkommen zu, sind eben die Annahmen, die da reinfließen, über die Kostenentwicklung erneuerbarer Energien, über die Kostenentwicklung fossiler Energien oder auch Atomenergie, aber eben auch, was die externen Kosten angeht. Wir haben ja sehr früh die Schäden durch Klimawandel auch modelliert. Auch das muss man mit reinfließen lassen. Da waren wir auch immer eine der wenigen, die das eben auch mit adressiert haben. Und das wurde aber in den internationalen Modellen, die dann eben auch in die Klimaberichte reinfließen, in den 90er Jahren so nicht adressiert. Und deswegen gibt es bis heute eben sehr optimistische Annahmen, was auch gerade Atomenergie angeht. Und da haben wir auch kürzlich einen Bericht, auch im DIW veröffentlicht, auch einen Wochenbericht, wo wir das nochmal adressiert haben, dass noch immer die Energiesystemmodelle von völlig unrealistischen Annahmen bei der Atomenergie ausgehen. Das sollte man dringend mal aktualisieren und auch der Realität anpassen. Und das passiert eben in dem Umfang nicht. Bei den erneuerbaren Energien passiert das so langsam, weil weltweit auch wirklich alle aufwachen und sehen, oh, da gibt es hohe Potenziale, das wächst und wächst und wächst. Die Internationale Energieagentur hat ja auch kürzlich einen sehr optimistischen Bericht rausgegeben, wo sie sagt, denn wir werden jetzt bald diesen Break-Even-Punkt sehen, also der Tipping-Point, der überschritten wird, wenn immer mehr erneuerbare Energien im System sind, die Kosten so niedrig, dass sich das immer mehr rechnet und der Anteil fossiler Energien zurückgehen wird, auch marktgetrieben und wir damit auch mit einer Senkung der Emissionen rechnen können. Das wird man sehen, ob das so kommt, weil die fossile Industrie ja auch sehr aktiv ist, alles zu verhindern, was da irgendwie in diese Richtung geht und selber eben die Marktanteile auch weiter sehen will. Da sind wir wieder bei spieltheoretischen Ansätzen. Die Marktmacht ist doch da deutlich sichtbar, noch immer, auch der Ölindustrie, auch der fossilen Industrie. Und all das spielt eben in solche Modelle dann auch mit rein und man kann da eben beliebig viele Szenarien entwickeln. Aber wichtig ist wirklich, dass man da auch am aktuellen Rand möglichst realistische Entwicklungen mit einfließen lässt. Und da sieht man eben deutlich veränderte Kostensituation bei den erneuerbaren Energien. Und das muss da dringend in die Modelle auch mit rein.
Jetzt haben Sie wieder mehrere spannende Stichworte genannt. Sie sagten ja selbst, eigentlich wären Sie ein Stück weit verlacht worden früher, wenn Sie die Kosten und die Effizienz schon über Lernkurveneffekte einmodelliert hatten. Ich muss gerade selber schmunzeln, denn ich mir kommt gerade so eine Anzeige der deutschen Atomindustrie, ich glaube aus den 70er Jahren noch mal vor mein geistiges Auge, wo drin schrieb, naja, im besten Fall können 4% unseres Gesamtenergiebedarfs über Erneuerbaren abgedeckt werden. Eigentlich haben wir ja schon in den 90er Jahren über die politischen Programme, die initiiert worden sind, 1000-Dächer-Programm, alles, was es da gab und auch die Modelle, die sie gerechnet haben, schnell festgestellt, naja, eigentlich ist da schon deutlich mehr drin. Sie nannten jetzt das Stichwort Spieltheorie. Waren Sie überrascht, dass der wissenschaftliche Konsens, der auf der einen Seite da ist und das, was in der Öffentlichkeit hängen bleibt, so weit auseinanderklafft? Und wer hat denn da letztendlich welche Agenda?
Ja, also erstmal an die Anzeige erinnere ich mich auch noch und dann immer die Blackouts, die ja auch noch dann immer da herbeigerufen wurden. Also wenn wir dann mehr als 4% erneuerbare Energien im System haben, gehen überall die Lichter aus und oh Wunder, mittlerweile haben wir über 50% und die Lichter gehen immer noch nicht aus. Aber in der Tat gibt es natürlich diejenigen, die mit fossilen Geschäftsmodellen möglichst lange im Spielsystem drin bleiben wollen, also die mit fossilen Geschäftsmodellen eben ihre Gewinne machen und auch die möglichst lange überleben sehen wollen. Und so funktioniert eben auch das internationale Wirtschaftsgeschehen. Da wird auf Kapitalmarktdaten geguckt und dann in Quartalsebenen gedacht, dass da möglichst viele Gewinne rauszuholen sind. Und so wird da auch operiert. Leider eben auch mit Desinformations- und Fake-Kampagnen, das weiß man ja mittlerweile, ist ja alles aufgearbeitet, insbesondere der Mineralölindustrie, die eben sehr früh in den 60er Jahren schon wussten, dass der Klimawandel kommt und auch sehr früh sehr dezidierte Studien gemacht haben, die alle so eingetreten sind, die aber dann eben in den Giftschrank gewandert sind und öffentlich genau das Gegenteil posaunt wurde und dann auch noch Studien unterstützt wurden, die das Gegenteil behaupteten und Fake-Kampagnen da initiiert haben. Das ist ja mittlerweile alles auch nachlesbar, leider in Studien, in Zeitungsartikeln oder auch in dem wunderbaren Buch von Omi Oreskes und Eric Conway, Merchants of Doubts, also die Märkte des Zweifelns, wie die eben funktionieren, die Ölindustrie genauso wie die Tabakindustrie, immer nach bewährtem Muster. Und insofern hat es mich schon überrascht. Also früher als Studentin war ich da völlig optimistisch und dachte, ah, jetzt wissen wir doch alles über den Klimawandel. Es war eine Aufbruchsstimmung, es gab auch viel Unterstützung auch in der Forschung. Es gab auch damals politisch eine große Unterstützung bis hin zum Kyoto-Protokoll, wo zwar nicht alle mitgemacht haben, aber dennoch da auch schon sichtbar wurde, da gibt es wirklich auch Möglichkeiten politisch. Und Angela Merkel war damals Umweltministerin, hat uns da vertreten, auch gut vertreten. Damals war das alles noch anders. Und auch noch in den Anfang der 2000er Jahre, das beschreibe ich auch in meinem aktuellen Buch Schockwellen, wo ich auch so ein bisschen zurückgucke, auch in meinem persönlichen Werdegang, war damals so 2007, 2008 ja auch nochmal eine positive Stimmung da, weil man da in europäischer Ebene da ja auch sehr viel gemacht hat mit den 2020 Zielen, wo auch eine gewisse Aufbruchstimmung da war, wo der Stern-Report rauskam, also von Niklas Stern, wo dann auch deutlich wurde, die Klimaschäden sind sehr hoch und wenn wir handeln, sind die Kosten geringer. Politisch wurde gegengesteuert und dann kam der Rollback. Und da haben die Gegner wirklich erst richtig aufgedreht. Und dann auch mit persönlichen Attacken, dann mit öffentlichen Kampagnen und mit Desinformationskampagnen gegen die Energiewende, mit den Mythen, die verbreitet wurden. Habe ich mal auch ein Buch geschrieben, das fossile Imperium schlägt zurück. Also das habe ich da mal aufgearbeitet, die ganzen Mythen, die da verbreitet wurden. Also das hat mich schon in der Vehemenz überrascht, dass das stattfindet, wissen wir aus spieltheoretischer Sicht, dass die Marktmacht da eine Rolle spielt. In theoretischer Sicht wissen wir das und dann in der Anwendung, in der Dimension und auch in dem, was da passiert ist, hat es mich schon überrascht und schockiert mich bis heute. Und dass wir da heute sind im Jahr 2024 mit enormen Klimaschäden, mit all den Veränderungen, die wir jetzt weltweit erleben, mit Desinformationskampagnen, mit Fake News, mit den ganzen Trollen, der rechte Rand, der wächst und das alles in Richtung Demokratiezersetzung geht, das schockiert mich und bereitet mir auch große Sorge. Und das hätten wir wirklich vermeiden können, wenn wir an den entscheidenden Stellen, wo damals gegengesteuert wird, gegengehalten hätten. Und das gelang damals nicht, hat man auch noch nicht so durchschaut und sind da gefangen eben auch in dieser Welt der sozialen Medien, die da gewachsen sind, in der Welt eben dieser Desinformation, wo auch wenig Durchblick war. Das ist heute ja anders, auch mit den Investigativjournalisten, die man weltweit hat. Also da tut sich ja wirklich einiges, sodass wir wirklich sehen, der wissenschaftliche Konsens ist zwar da, und es wird eben auch gegengehalten, aber es müsste deutlich mehr passieren und das passiert eben so nicht.
Sie haben den Finger wunderbar in die Wunde gelegt, dass die Fossilindustrie ihre Funde verteidigen will. Machen wir mal einen Haken dran, wird wahrscheinlich niemand mehr in Abrede stellen. Was mich interessieren würde, Sie hatten das Thema kurz angesprochen, es werden letztendlich die Manager an Quartalszahlen gemessen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns Schäden des Klimawandels anschauen, auch wenn es jetzt immer greifbarer wird und auch immer stärker zu spüren ist, auch monetär, ist das ja ein Thema, was auf einer langfristigen Achse passiert. Also das heißt, wir haben einerseits eine Incentivierung eines, ich sag mal, nicht dem Gemeinwohl entsprechenden Handelns, und auf der anderen Seite Kosten, die auf einem sehr weiten Horizont verallgemeinert werden. Wie lässt sich das lösen? Lässt das überhaupt lösen? Da würde mich natürlich jetzt gerade die Ökonomin in Ihnen interessieren.
Naja, aber die Kosten sind ja nicht weit in der Zukunft und auch, ich meine, sie nehmen jetzt weiter zu, aber all das, was wir aktuell schon erleben mit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, jetzt kürzlich wieder die Überschwemmungen, die verursachen ja alle Schäden an Infrastruktur, monetäre Schäden in der Landwirtschaft und so weiter, die Hitzewellen, die landwirtschaftliche Schäden hervorbringen, die Dürren, die auftreten, die Waldbrände, all das sind ökonomische Kosten. Und jüngst jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat ja auch wieder die Versicherungsbranche Alarm geschlagen, dass sich die Kosten durch den Klimawandel mittlerweile verdoppeln. Und das geht immer weiter nach oben. Also das erleben wir aktuell schon, dass die Kosten durch den Klimawandel weiter zunehmen. Und das, wir sind gerade erst am Anfang. Und das, was sicherlich weiter auftreten wird, dass noch mehr Kosten zunehmen, das ist sicherlich ein Punkt und das werden wir auch weiterhin sehen. Aber dennoch muss man ja am heutigen System schon auch feststellen, dass die Kosten hoch sind und wir das bezahlen müssen. Und das zahlen wir dann eben alle zusammen, die gesamte Gesellschaft. Und das ist das, was mich ja auch an den Diskussionen immer stört, dass man immer sofort bei den Kosten durch Klimaschutz dabei ist. Oh, was müssen wir jetzt alles bezahlen? Ist ja auch nicht falsch. Es muss investiert werden in energetische Gebäudesanierung. Der ÖPNV muss gestärkt werden. 9-Euro-Ticket wäre schön. Die Industrie muss umgebaut werden. Das wissen wir aber auch schon alles seit über 20 Jahren. Und passiert ist da viel zu wenig. Da werden aber immer die Kosten adressiert, wohingegen die Kosten durch das Nichthandeln ja heute schon auftreten und von uns allen bezahlt wird. Und die Versicherungsbranche zeigt ja nur die Kosten, die in den versicherten Regionen stattfinden, also in unseren Industriegesellschaften. Viele Bereiche sind ja schon gar nicht mehr versicherbar, an vielen Küstenorten und so weiter. Aber viele Länder der Welt sind gar nicht versichert und die Schäden nehmen auch dort weiter zu. Auch wenn die ökonomischen Kosten dann ja gemessen werden an der Wirtschaftseinheit. Das ist natürlich in ärmeren Ländern auch unfair. Also da müsste man auch mit anderen Kostenkomponenten ran. Also insgesamt kann man ja sagen, die Kosten durch Klimawandel sind schon aktuell enorm hoch. Und wir sind gut beraten zu handeln. Aber diese Rechnung wird nie aufgemacht. Sie wird auch öffentlich nicht aufgemacht. Auch nicht von den PolitikerInnen, dass man deutlich macht, wir zahlen im Moment ja schon sehr viel und es wird billiger, je mehr wir handeln. Und das wird wenig erläutert. Es fehlt auch die positive Geschichte dahinter, dass man deutlich macht, wenn wir handeln, erreichen wir mehr Gesundheit, wir erreichen eine grünere Wirtschaft, wir erreichen damit eben auch viele, viele Möglichkeiten, die da auftreten können. Und all das verwehren wir uns ja, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Und so, also insofern muss man immer wieder auch diese Geschichten adressieren, positiv auch welche, was uns das alles bringt, also über saubere Straßen, saubere Städte, grünere Städte, lebbare Städte, bis eben hin auch zu einem Energiesystem, was deutlich kosteneffizienter ist mit erneuerbaren Energien und mehr Effizienz. Also die Vorteile sind ja riesengroß und sie werden nur nicht erzählt und sie werden auch nicht kommuniziert und deswegen ist es den Mythenerzählern so leicht, eben all diese Mythen zu verbreiten von angeblich erneuerbare Energien können im System nicht sein, bis eben hin zu die Kosten explodieren. Das stimmt ja so in dem Umfang nicht. Also da fehlt es eben auch immer wieder dieser transparenten Einordnung. Also ich tue da immer mein Bestes, das versuche ich auch mit verschiedenen Podcasts und so weiter, aber das reicht natürlich nicht, da brauchen wir international auch viel mehr Transparenz.
Jetzt haben Sie ja selbst schon klargestellt, Mensch, wir tun da unheimlich viel, wir kommunizieren, wir rechnen. Einer meiner letzten Interviewpartner, Professor Volker Quaschning, hat ja auch einen Podcast, ist unheimlich stark in den sozialen Medien aktiv. Dennoch, und auch das hatten Sie ja ausgeführt, es werden ja Zweifel letztendlich immer wieder ins Spiel gebracht. Inwieweit kämpfen wir da mit einem stumpfen Schwert und inwieweit ist es eigentlich hilfreich, auch gerade wenn Sie in Talkshows sind, dass immer einer Position, die wissenschaftlicher Konsens sein kann, immer noch eine andere Position gegenübergestellt wird, damit der öffentliche Rundfunk einem vermeintlichen ausgewogenes Bild gibt, aber was dann ja letztendlich irgendwie gar nicht wirklich ausgewogen ist.
Ja, das ist eben Teil dieser Zweifelsehen-Kampagne, dass man eben ausnutzt, wie Medien funktionieren, dass sie immer ja zum Ziel haben, möglichst neutral zu sein, einer Position, eine Gegenposition gegenüberzustellen, aber mehr und mehr verstanden wird. Und das adressiere ich auch in meinem aktuellen Buch, dass eben der wissenschaftliche Konsens beim Klimawandel da ist. Und der ist zu 99% da. Das heißt, es gibt keinen Zweifel daran mehr, dass der Mensch den Klimawandel verursacht. Es gibt ja die Klimaskeptiker, die aus allen möglichen Gründen, wie bei den Querdenkern oder jetzt bei Corona-Leugnern, irgendwie meinen, da irgendwas anderes zu erzählen. Und diese Menschen tatsächlich erschreckenderweise auch ab und zu noch in Talkshows auftauchen. Aber es nimmt ab. Es war früher ja immer so, dass einer Position, einer Gegenposition gegenübergestellt wird. Und aktuell nimmt es glücklicherweise ab. Aber dann sitzt zum Beispiel Mujib Latif in einer Talkshow, dann sitzt da jemand von der AfD und der erzählt dann den ähnlichen Unsinn wie jetzt Klimaskeptiker. Das heißt, er muss dann da auch wieder argumentativ gegenhalten. Aber in der Wissenschaft ist das glücklicherweise bei diesem Thema, bei den Naturwissenschaften nicht mehr. Aktuell ist ja eher dann auch ein Diskurs, und das halte ich auch für sinnvoll, über den Weg dorthin. Und wenn jetzt zum Beispiel ich eingeladen werde und dann noch hier ein anderer Ökonom beispielsweise, der dann eben auch andere Wege da einschlagen will. Das verstehe ich dann noch, dass man das auch adressieren möchte. Aber insgesamt ist es so, dass dieses Zweifelsehen ja auch persönliche Attacken bedeutet. Also gerade jetzt bei meiner Person, das ist ja jetzt seit über einem Jahr sehr aktiv, das ging eben hin in die seriösen Medien hinein. Spiegel und Zeit sind draufgesprungen, was mich bis heute enorm schockiert. Also bei den Medien wie Tichys Einblick und so weiter, wie sie alle heißen, Achse des Guten, da kennt man das ja. Und das kenne ich schon seit 2008, seitdem ich ein erstes Kapitel über Klimaskepsis geschrieben habe. Da war es damals der Kopfverlag und so, die haben dann da Hetzkampagnen gegen mich gestartet. Also diese persönlichen Attacken, die nehmen zu und sie zeigen auch Wirkung. Und das soll ja das sein, was eben auch stattfindet, dass Zweifel gesät werden, auch bei den seriösen Medien. Also das ist jetzt eine Wissenschaftlerin, die wird doch sehr stark kritisiert, die laden wir dann eben nicht mehr ein, weil die Sichtbarkeit dann eben schon, je größer sie wird, desto problematischer wird es eben aus der Gegensicht, desto eher starten diese Hetz- und Hasskampagnen, die ich jetzt persönlich auch tatsächlich in dem Umfang noch nie erlebt habe. Also es kommen ja täglich welche dazu, ich habe mal so eine Ausstellung daraus gemacht, irgendwie so Best of der Artikel, die da alle über mich herziehen in einer Art und Weise, was wirklich Fake News bedeutet. Und dagegen wehre ich mich natürlich auch gerade beim Spiegel, muss ich sagen, habe ich ja auch auf meiner Webseite eine Gegendarstellung veröffentlicht. Bei der Zeit bin ich noch immer schockiert. Das ist eine Zeitung, die ich im höchsten Maße schätze. Hervorragende Journalistin, dass die sich dazu hergeben, so etwas zu veröffentlichen, verstehe ich bis heute nicht, warum die da auch mit einsteigen. Aber diese ganzen persönlichen Attacken, die sind genau aus dem Grund auch da, um eben diese Zweifel zu sehen, auch an Personen, die WissenschaftlerInnen, die in der Öffentlichkeit sind, um diese öffentliche Stimme mundtot zu machen. Einmal die Einschüchterung natürlich, die finden ja auch schon immer statt, aber dann eben auch Zweifel zu sehen. Und das, was Sie ansprechen, ist auch dieses False Balance. Das wurde auch kürzlich von Anja Reschke, finde ich, in hervorragender Art und Weise aufbereitet. Die hat ja Reschke, so ein Reschke-Fernsehen, die hat so eine tolle Sendung. Und da hat sie dieses False Balance auch mal aufgemacht und hat auch mal eine Sendung gemacht über die Ölindustrie, die da seit den 70er Jahren auch schön aufbereitet, da irgendwie alles dafür tut, dass wir Zweifel am Klimawandel hingesetzt bekommen und das auch in Personen, und dieses False Balance eben immer total daneben ist in den Medien, einfach heute keinen Sinn mehr macht, wenn man weiß, der menschengemachte Klimawandel findet statt, dann muss man darüber nicht mehr debattieren. Wir müssen auch nicht darüber debattieren, ob die Erde eine Scheibe ist. So. Und aber wir müssen debattieren über den Weg zum besten Klimaschutz. Und das finde ich auch sinnvoll. Aber diese Attacken, die da stattfinden, das ganz gezielt, da würde ich mir auch mal wünschen, dass es aufbereitet wird, dass gerade wenn Personen auch so stark im Vordergrund stehen, dass man das besser aufbereitet.
niederschmettern zu hören und ich teile ihre ihre Ansicht zu den genannten Medien. Die Zeit war eigentlich auch immer bei mir hoch im Kurs. Es werden immer weniger, um es mal so zu sagen. Das ist bedauerlich.
Ja, nee, also um ganz kurz zu sagen, die Zeit ist bei mir noch immer hoch im Kurs. Also sind ja tolle Artikel, auch tolle Wissenschaftler, tolle Journalistinnen da und kommen viele WissenschaftlerInnen zu Wort. Aber an der Stelle bin ich immer noch schockiert. Also und dieser Schock, der halt auch immer noch nach. Und das würde ich ganz gern auch irgendwann mal aufbereitet sehen wollen, was da wirklich stattfindet im Hintergrund. Es gibt ja so ein paar Spekulationen, aber da sind die Medien wieder selber gefragt. Die kritisieren sich natürlich nicht gegenseitig, das tun sie nicht. Aber diese Aufbereitung, dass da eben auch WissenschaftlerInnen so attackiert werden, da bin ich ja überhaupt nicht die Einzige. Es ging ja bei der Corona-Pandemie auch vielen WissenschaftlerInnen so oder in anderen Kontexten, die eben dieser Hass und dieser Hetze auch schutzlos ausgeliefert sind, auch im Wissenschaftssystem kein Schutzmechanismus stattfindet. Und Christian Drosten, der war ja auch eine Zeit lang mal in den Medien, der hat das ja sehr übel auch abbekommen bis heute. Mit dem habe ich auch mal gesprochen, der ist immer noch total schockiert und sagt, das hätte er nie erwartet, dass so etwas passiert. Aber in dem klimawissenschaftlichen Bereich ist das schon so lange so. Und je prominenter eine Person wird, desto aggressiver wird die Gegenseite. Und da müssen die Medien auch aufpassen, da nicht mehr zu spielen. Das ist mein Punkt an der Stelle.
Ich wünsche Ihnen dafür auf jeden Fall ein dickes Fell. Ich will hoffentlich positiv schließen. Was gibt Ihnen Hoffnung, dass die Situation auch vielleicht wieder besser wird in den Medien, in den sozialen Medien und in der Perzeption des Klimawandels?
Ja, also ich bin ja immer grundsätzlich optimistisch. Ich habe auch ein dickes Fell. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren in dieser Position. Also grundsätzlich bin ich optimistisch im Moment auch noch immer, obwohl im Moment natürlich auch wirklich eine schwierige Situation ist aufgrund der vielen Krisen. Aber dennoch, die Zivilgesellschaft ist sehr wach, die immer wieder auch auf die Straße geht, auch wenn es jetzt um diese rechten Tendenzen geht, aber auch für Klimaschutz, auch da Initiativen stattfinden, mehr zu tun. Und das finde ich absolut sehr optimistisch und auch gut zu sehen, dass das stattfindet. Und das freut mich auch an der Stelle enorm. Also insofern ist das eine ganz wunderbare Sache und da bleibe ich auch optimistisch an der Stelle. Aber wir müssen zum einen die Demokratie verteidigen, das ist die sogenannte schweigende Mehrheit, aber wir müssen auch alles dafür tun, dass die Energiewende umgesetzt wird, auch durch Bürgerenergien. Auch da spielen ja wieder so partizipative Prozesse eine wichtige Rolle. Und eben auch die Möglichkeit, dann eben von unten den Markt aufzurollen. Und da wünsche ich mir eben viel Beteiligung, auch von vielen BürgerInnen oder Hauseigentümern und eben auch die Energiewende da von unten mit umzusetzen. Und ich glaube, das kann schon Mut machen. Also wenn man sich auch diesen internationalen Bericht der Internationalen Energieagentur anguckt, die ja sonst überhaupt nicht bekannt ist dafür, dass sie da irgendwie Optimismus verbreitet oder irgendwie dafür die Energiewende argumentiert, aber in dem jüngsten Bericht auch deutlich macht, dass so die erneuerbaren Energien weiter zunehmen, dass der Anteil ansteigt, dass sie sich immer mehr rechnen und der Anteil fossiler Industrien sinken. Das ist natürlich eine sehr gute Sache und da gehen wir dann auch in die richtige Richtung und dann können auch die CO2-Emissionen sinken. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie das Ganze positiv auch enden kann und das wünsche ich mir einfach, dass die GegnerInnen, die da ja auch weltweit aktiv sind, dass die mehr und mehr zurückgedrängt werden und die Energiewende sich durchsetzt, Demokratie auch verteidigt wird und wir Möglichkeiten schaffen, dass wir alle davon profitieren.
Frau Professor Dr. Claudia Kempfert, ein couragiertes Schlussstatement, ein positives Schlussstatement, ein Aufruf an uns alle, sich Mühe zu geben, Stichwort Bürgerenergiegenossenschaft. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview, für die Reflexion, für den Einblick der Wissenschaft auf das Thema. Wir als Windenergiebranche im höchst eigenen Interesse, muss ich auch dann natürlich sagen, geben uns beste Mühe, unseren Beitrag zu leisten. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Danke, dass ich dabei sein durfte und wünsche weiterhin viel Erfolg. Alles Gute.
Dankeschön.